Es geht bei allen Nachhaltigkeitsbemühungen meines Erachtens darum, dass man erstmal vor der eigenen Haustüre kehrt, bevor man irgendwie ein Geschäftsmodell daraus entwickelt, bevor man irgendwie damit groß an eine PR-Glocke geht, geht es darum, das eigene Haus in Ordnung zu bringen, wie es so schön heißt.
Welcome to the Next M Podcast.
Prima, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Ihre Moderatorin Shirin De Bruyn und ich verrate Ihnen auch direkt, warum es wichtig ist, dass Sie eingeschaltet haben. Denn es geht um ein wichtiges Thema, bei dem wir alle gefragt sind, damit unsere Zukunft lebenswert bleibt. Nachhaltigkeit. Was Nachhaltigkeit für die Werbebranche bedeutet, darum geht es jetzt. Und dazu begrüße ich eine erfahrene Persönlichkeit mit einer spannenden Perspektive auf das Thema. Und die Rede ist von dem Associate Director Lead Sustainability bei 7One Media, Steffen Hubert. Grüß dich.
Hallo Shirin.
Steffen, vor deinem Start bei 7One Media warst du mehrere Jahre Medien-, Kampagnen- und PR-verantwortlich auf werbetreibenden Seite und bist mit diesem Erfahrungsschatz jetzt seit 6 Jahren auf Publisher-Seite bzw. auf Seiten der ProSiebenSat.1 tätig. Und da wir über Nachhaltigkeit in der Werbebranche sprechen, ist auch noch spannend zu erwähnen, dass du seit Anfang März 2023 die Rolle des Vice Chair des IAB Europe Sustainability Standards Committee innehast. Das ist eine ganz wilde, spannende Mischung, finde ich, auch für unser heutiges Thema. Was sind denn die wichtigsten Themen, die dich derzeit in deiner beruflichen Rolle bewegen?
Also danke erstmal, dass du mich hier begrüßt und danke auch an die Group M, dass ich hier die Chance habe, weil eines der wichtigsten Themen, was mich derzeit bewegt, ist definitiv Bildungsarbeit um Nachhaltigkeit. Also wir haben eine große Herausforderung, zusammen ein gemeinsames Verständnis für die Herausforderung zu schaffen, vor dem wir stehen oder in denen wir mittendrin sind. Und von daher Grüße an die Zuhörer und schön, dass es euch interessiert. Ich freue mich darauf, ein bisschen mehr aus meiner Perspektive zu erzählen.
Welche Fragen interessieren dich denn derzeit? Welche Fragen beschäftigen dich?
Die Vergleichbarkeit jetzt, insbesondere wenn es um CO2-Emissionsqualitäten geht, ist eine große Herausforderung, die mit vielen Fragestellungen, mit vielen unterschiedlichen Fragestellungen einhergeht. Darüber hinaus, also um das vielleicht etwas konkreter zu machen, es geht viel um die Frage, welche Systemgrenzen in Emissionsqualitäten sind relevant, werden betrachtet und wer ist für was verantwortlich?
Spannend, ja. Also da gehen wir jetzt auf jeden Fall nochmal tiefer rein. Du, vor 20 Jahren hattest du ja auch schon Berührungspunkte in Sachen Nachhaltigkeit. Welche waren das denn genau? Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, oder?
Ja, wenn ich jetzt mal 20 Jahre zurückdenke, das waren nicht die allerersten Berührungspunkte mit Nachhaltigkeit, aber das waren die ersten professionelleren. Mhm. Da saß ich nämlich jetzt gerade im April auf dem Deich im schleswig-holsteinischen Wattenmeer und habe die ankommenden Zugvögel irgendwie gezählt, weil ich da Nationalparkbetreuer im Rahmen meines ökologischen Zivildienstes war in der Nähe von Husum. Und da gab es dann im Laufe von 13 Monaten gab es dann Zugvögel zählen, Wattwanderung geben, Seetierfangfahrten. Und schon damals war die Biodiversität im Wattenmeer eine große Herausforderung. Wenn man es jetzt aus der heutigen Perspektive betrachtet, also die oft kursierenden 1,5 Grad, die wir als Ziel, Maximalziel der Erwärmung der globalen haben, galten damals eigentlich schon als drastisch und als fast katastrophal für das Wattenmeer und insbesondere die Biodiversität und den ansteigenden Meeresspiegel. Von daher beobachte ich das von unterschiedlichen Perspektiven seit längerem und sehe auch gerade mit der Biodiversität und mit Blick auf ornithologische, also Herausforderungen um Vögel, Artensterben, also oder hart gesprochen im Augenblick ist in Europa ungefähr jede 8. Vogelart vom Aussterben bedroht, was einen leider etwas bedrückt und aus unterschiedlichen Perspektiven nochmal unterstreicht, dass wir uns dem Thema annehmen.
Ja, und wir nehmen uns dem Thema jetzt natürlich auch an mit Blick auf die Werbebranche. Was können wir denn unter Nachhaltigkeit in der Werbung verstehen und wo liegen da produktseitig die Herausforderungen?
Die produktseitigen Herausforderungen sind vielseitig. Und in erster Linie dahingehend, was ich am Anfang schon angerissen habe, dass wir kein gemeinsames Verständnis in den Marktschnittstellen gerade haben, wie wir Emissionsqualitäten messen. Und dazu kommt, dass wir, ne, ich will das jetzt gleich auch ein bisschen ausweiten noch, weil Nachhaltigkeit gerne erstmal in allererster Linie oder vielleicht auch absolut als ökologische Herausforderung gesehen wird, während eigentlich die zusätzlichen sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen um Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit, Meinungsvielfalt, Meinungspluralismus, stabilisierende demokratische Gesellschaftsmedien und ähnliche, also Fragestellungen da natürlich mit einhergehen. Und das alles zu verquicken und in die Produktwelten mit einzuführen, die tatsächlich dann eben durch die verschiedenen Facetten von Nachhaltigkeit sehr viele Unternehmensbereiche betreffen, in einer ja sozial teilweise angespannten und auf jeden Fall wirtschaftlichen angespannten Zeit, das ist herausfordernd, weil das ist eine Transformationsherausforderung, die natürlich auch Investbedarf, die Einsatzbedarf, und ja, das macht es nicht ganz einfach, wenn man sich diese Fragestellung mal kurz auf der Zunge zergehen lässt.
Absolut. Sag mal, jetzt mal der Blick nochmal deutlicher in die Praxis. Wie wird Nachhaltigkeit denn bei 7One Media, also auf Corporate-Seite, konkret und auch authentisch gelebt?
Authentizität ist ein viel bemühtes Wort und gerade in Nachhaltigkeit aber auch trotzdem weiterhin zu bemühen. Es geht bei allen Nachhaltigkeitsbemühungen meines Erachtens darum, dass man erstmal vor der eigenen Haustüre kehrt. Bevor man irgendwie ein Geschäftsmodell daraus entwickelt, bevor man irgendwie damit groß an eine PR-Glocke geht, geht es darum, das eigene Haus in Ordnung zu bringen, wie es so schön heißt. Und da haben wir schon seit Jahren verschiedene Bemühungen. Fangen wir mal mit einem der ältesten Geschichten an, gesellschaftliche Teilhabe, Diversitäts- und Inklusionsherausforderungen. Also seit 2001 bauen wir als Sendergruppe sukzessive unsere Barrierefreiheit in der Kommunikation aus. Das heißt, dass wir mittlerweile allein letztes Jahr über 20.000 Sendestunden barrierefreies Sendematerial ausgestrahlt haben und daran sukzessive weiterarbeiten. Also sowohl mit barrierefreier Kommunikation meine ich sowohl Untertitel, aber auch natürlich Audiodeskription oder Zeichensprache. So, gibt ein Fachwort für, das mir gerade kurz entfallen ist.
Gebärdensprache,
ja, da danke.
Ja. Steht zu Diensten.
Ja, da sieht man im eigenen Wald die Bäume dann nicht mehr.
Ja, das stimmt, ja. Gibt es noch mehr Beispiele, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit lebt?
Ja, also wenn wir jetzt in den ökologischen Bereich dann mal reinschauen, dann haben wir in den letzten Jahren sukzessive massiv unsere Emissionen im Bereich der Produktion gesenkt. Mhm. Also es ging uns viel natürlich um den allgemeinen Corporate Footprint, also das heißt erstmal auf Grünstrom umstellen, jetzt stellen wir den Fuhrpark gerade um, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber in unserer Produktion, das heißt am Set auch wirklich umfassend ökologisch ambitioniert zu arbeiten, abseits jetzt von nur Grünstrom nutzen, was der einfachste und größte Hebel oft für vieles ist, haben wir umfassende Bemühungen. Zum Beispiel, wir haben unendliche Lichttests ausgeführt, um zu schauen, wie viel Beleuchtung man wirklich braucht, welche Leuchtqualität. Wir haben die ganze Ernährung, also das Catering am Set umgestellt, wir fahren weniger und so weiter und so fort, also fahren weniger weit, sodass wir am Ende bei vielen Produktionsbereichen deutlich über 60% der Emissionen schon gesenkt haben.
Das wollte ich gerade fragen, ne? Gesenkt, wie der Effekt ist.
Genau, mhm. Also es geht ja immer um, wenn es um Emissionen geht, bestenfalls vermeiden, also Emissionen vermeiden dann und übers Vermeiden hinaus senken. Dann kommt dieses ominöse Kompensieren, was auch teilweise zu Recht umstritten ist, aber ohne dass es auch nicht gehen wird. Und diesen Dreiklang dazu schaffen, dafür muss man erstmal gucken, was selber passiert, dann ein Gefühl dafür bekommen und dann findet man überall Stellschrauben, die dann auch in die Plastikvermeidung gehen. Mhm. Und das zieht sich dann natürlich auch dann bei uns zum Beispiel durch Green Teams, durch das gesamte Konzern, dass man dann auch individuell in den Teams oder in den oder in der eigenen Mensa, sage ich mal, ne, vor Ort einfach Umstellungen macht, mhm. Die dem gesamten Haus dabei helfen, emissionsärmer und damit aber auch am Ende unter Umständen inklusiver, diverser zu sein, was ich da immer versuche mit reinzubringen, weil da zwischen den beiden Bereichen, also sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit, sehr viel Wechselwirkungen sind.
Absolut. Apropos Wechselwirkung, wie schafft ihr denn ein Verständnis bzw. auch Transparenz und Schnittstellen in der Werbebranche, wenn es um Nachhaltigkeit geht?
Verschiedene Punkte. Ich fange mit dem ökologischen mal wieder an. Also wir haben bei uns in gewissen Systemgrenzen für TV-Rotation, also für TV-Ausspielungen und In-Stream-Ausspielungen im Owned and Operated-Bereich eine Bilanzierung vorgenommen, sodass wir je nach individueller Kampagne transparent ausweisen können, in gewissen Systemgrenzen, die dazu immer klar definiert sein müssen, welche Emissionsqualitäten, also CO2-Äquivalenzen hinter der jeweiligen Kampagne stehen. Da geht es erstmal um eine Sensibilisierung dafür, um auch ja, den Markt dabei zu unterstützen, zu sehen, was da passiert. Also Transparenz ist, glaube ich, gerade eines der Hauptthemen, die viele Marktbeteiligten angehen müssen. Und dann, hattest du ja vorhin auch schon gesagt, bin ich in dem IAB auf Europaebene aktiv. Das heißt nicht umsonst Sustainability Standards Komitee. Da geht es tatsächlich dann eben um diese Schnittstellen im Markt, um eine gemeinschaftliche Definition zu finden, wie wir eben nicht in die Verlegenheit kommen, Äpfel und Birnen zu vergleichen, was leider bei so einem komplexen Thema und so einer schnellen Medienwelt sehr schnell passiert. Ja, also wirklich sehr schnell. Und es werden zu viele Äpfel mit Birnen verglichen und daher eine Transparenz ist relevant.
Ja. Du, auch wenn wir wissen, dass Nachhaltigkeit unglaublich wichtig ist, aber sie tut auch erstmal weh, ne? Weil es nicht bequem ist. Ne? Man muss umdenken, neue Ideen auch umsetzen. Vor allem, man wird ja sensibilisiert auch durch die Transparenz. Man sieht ja förmlich, was man auch zum Beispiel an CO2 produziert und wie man es eventuell dann noch einsparen kann. Wie sind eure Erfahrungen? Tut es euch auch weh? Hat der Wandel, der nachhaltige Wandel wehgetan?
Der nachhaltige Wandel tut weh. Ne? Also das ist kein Schmerz, der so schnell vorbeigehen wird, leider. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, im Rahmen einer wirtschaftlichen herausfordernden Zeit, wo sehr viel Augenmerk auf Quartalsergebnisse liegt, kommen wir in einen Investitionsdruck bei Nachhaltigkeitsherausforderungen, der immens ist, ne, weil es eben so viele Bereiche mit einbezieht. Und von daher, jeder, der sich mit der Aufgabe annimmt, wird es kennen, dass man gegen Windmühlen geführt, also man fühlt sich teilweise erschlagen. Ja, von daher so einen gewissen Wadenbeißer-Mentalität und eine gewisse nachhaltige Ignoranz braucht man, glaube ich, dann auch, um die Themen dann wirklich mit durchzubekommen. Und in dem Sinne kann ich nur jeden da draußen motivieren, mit dran zu bleiben oder auch selber, wenn man noch nicht aktiv ist, sich der Herausforderung mitzustellen, weil der Schmerz der Transformation, der nachhaltigen, der wird, glaube ich, nur überwunden, wenn mehr Leute sich daran beteiligen. Und das nicht nur ein regulatives Top-Down-Syndrom ist, sondern auch bottom-up viel Bewegung mit reinkommt. Und es gibt so viele Schnittstellen und Möglichkeiten, sich dazu engagieren, auch im Unternehmen, egal wie klein, wie groß das Unternehmen ist. Da wird es noch viele Jahre viel Möglichkeiten geben, Kleinigkeiten zu verbessern. Gerade wenn man mal den Fokus eben auch eröffnet und von dem Emissionsqualitäten in etwas auch abweicht und es schafft auch die soziale Komponente, die gesellschaftliche Teilhabe, ne, Diversitäts- und Inklusionsthemen damit einzubeziehen, dass wir jeder immer noch weitere Herausforderungen haben und von daher keine Angst vor dem Schmerz wäre, glaube ich, eine Botschaft, die man da immer mitgeben kann und sollte.
Zurückkommt auf die Werbebranche. Wie können denn Unternehmen in der Werbebranche den ökologischen Fußabdruck ihrer Werbemaßnahmen reduzieren? Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, aber da auch nochmal, welche Maßnahmen sind besonders effektiv, damit es eben nicht mehr so wehtut?
Ich versuch mal Low-Hanging Fruits ein bisschen abzuarbeiten, die wir alle irgendwie haben. Also erstmal vor der eigenen Haustüre gekehrt. Wir als Publisher zum einen Transparenz schaffen, zum anderen so Ad-Tech-Strukturen in gewisser Weise entschlacken. Ne? Also Strukturen nicht zu sehr aufzublähen, weil alle Pixel, die auf irgendetwas mit zugreifen, sind natürlich eine zusätzliche Emission. Auch zum Beispiel Möglichkeiten für dynamische Ausspielungen zu finden. Also jetzt mal Beispiel wieder, man braucht keine 8K In-Stream Werbemittel auf ein kleines Handy ausspielen. Da irgendwie einen Zwischenweg zu finden, was ist notwendig wirklich und das zu deckeln, das ist eine Herausforderung, der wir jetzt bei Publisher-Seite sind. Bei Agenturseite, hoffe ich mir persönlich, dass man auch mit unterstützt, dass gerade auch Qualität kostet. Also wir müssen ein bisschen es schaffen, von dem primären TKP-Kampf wegzukommen und zu sagen, okay, auch nachhaltige Umfelder, ambitionierte Publisher zu unterstützen, die viel Geld in die Hand nehmen, um zum Beispiel eben grüne Produktion zu unterstützen, damit man, wie bei uns in Anführungszeichen, im Bewegtbildmaterial in auf einem Art grünem Papier dann druckt, ne, seine Anzeigen. Das kostet natürlich und da ein Gefühl zu entwickeln, dass wir auch die KPIs auch auf diesen Nachhaltigkeitsbereich qualitativ mit ausweiten, weg von einem massiven reinen Preiskampf kommen, das wäre förderlich. Und auf Advertising-Seite, da kann man gerade in Produktionszeiten, glaube ich, von Publishing-Seite viel lernen. Und auf der anderen Seite, klar, natürlich den Preiskampf nicht zu sehr zu forcieren, Qualität zu unterstützen, aber auch sich Themen bewusst zu werden, wie zum Beispiel Bot-Traffic, soziale Herausforderungen im Internet, Ad-Fraud, also wenn man irgendwie davon ausgeht, so Worst-Case-Szenarien im Internet, plus 30% fraudulent Traffic heißt plus 30% sinnlose Energieverschwendung in einem Bereich, der mittlerweile bei einer Emissionshöhe dem Flugverkehr, dem globalen, in nichts nachsteht. Ja. Das heißt, auch zu gucken, wo geht der Traffic hin, wo geht das Geld hin, welche Strukturen unterstützt man, die vielleicht auch unter Umständen worst case gesellschaftlich destabilisierend sind mit seinem Geld. Das ist eine große Herausforderung, wo, glaube ich, das Augenmerk auf Advertising-Seite noch etwas klarer sein wird. In angloamerikanischen Raum ist mittlerweile diese sogenannten MFA, Made-for-Advertising-Seiten, was wir alles so als Clickbait-Seiten vielleicht schon mal gesehen haben, wo einem alles zugeklatscht wird, ne? So Longtail-Rotationen, das Werbegrauen eigentlich, da ein Augenmerk drauf zu legen, würde allen schon helfen.
Wie können denn Unternehmen der Werbebranche Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil nutzen und warum geht es auch gar nicht mehr ohne Nachhaltigkeit?
Es wird nicht mehr ohne gehen, allein schon aus regulativen Gründen, also die EU-Taxonomie-Verordnung oder die Corporate Sustainability Reporting Direktive, um ein bisschen vermeintliches Buzzwording zu beschreiben, wird die Daumenschrauben weiter anziehen. Mhm. Heißt in der Auswirkung konkret, Geld fließt weniger gut zu nicht nachhaltigen Unternehmen, also sei es in Kreditvergaben oder in Versicherungsbereichen. Da kommt einiges noch auf alle Beteiligten zusammen, gerade die CSRD wird ja auch von nicht kapitalmarktgelisteten Unternehmen noch einen Nachhaltigkeitsbericht einfordern und das geht jetzt los und von daher ist der regulative Druck erstmal enorm hoch. Der gesellschaftliche Druck wird sich auch, denke ich, weiter erhöhen, ne? Der klimatische Druck befürchte ich leider auch, schafft er Realitäten, um die wir nicht umhinkommen. Wie es mit Wettbewerbsvorteilen dann ausschaut, das ist natürlich eine Gratwanderung. Ich hoffe persönlich, dass wir in den Emissionsbereichen eher von der Selbstverständlichkeit und von einer Dienstleistung dann angehen, dass man gegenseitig sehr transparent einfach auch sich die Karten legen kann, wie der Verbrauch da ist. Und dann es vielleicht schafft, ja, wie, ne, wir, glaube ich, mit Inklusionsthemen und Diversitätsthemen gerade in der barrierefreien Werbewelt auch Akzente gesetzt bekommen, sich zu engagieren für Bereiche, die wirklich greifbar und darüber hinaus Impact haben. Und da gibt es dann sicherlich für viele Beteiligten Wettbewerbsmöglichkeiten, Vorteils und Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ein bisschen vorsichtig wäre ich persönlich oder empfehle ich im Augenblick, gerade auch vor dem Hintergrund der Direktiven, was Green Claims anbelangt, nicht so sehr mit Klimaneutralitätsversprechen um sich zu werfen. Da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Und ich glaube, eine Selbstverständlichkeit, da eine Transparenz zusammenzuschaffen, ist viel wichtiger, als sich an der Stelle gemeinsam mit Ach und Krach zu versuchen, einen Vorteil zu verschaffen.
Nachhaltigkeit hält auch Einzug in die Content-Welt. Passend dazu habt ihr auch Jonas Winkler zu NextM 2023 geholt. Für alle, die ihn noch nicht kennen, klär uns kurz auf. Wer ist das? Wofür steht er? Und warum war es euch wichtig, ihm eine Bühne zu geben?
Jonas ist ein Creator aus unserem Studio Sam One Kosmos. Das ist unser YouTube-Vermarktungsarm, der verschiedene Influencer, Creator managt, fördert und dann eben mit publiziert. Jonas arbeitet wirklich sorgsam und umsichtig mit unterschiedlichen Holzmaterialien, hauptsächlich enabled, mit einem wirklich wunderbaren, niedrigschwelligen Angebot, Leute dazu auch selber anzupacken, die Möglichkeiten, die man in und um sich hat, auszuschöpfen. Und diesbezüglich finde ich es wirklich auch einen tollen Kanal und in seiner Materialverliebtheit und in seinem Support YouTube als YouTuber da Möglichkeiten für alle zu bieten, ist er eine schöne Referenz, ne, zu der Kleinteiligkeit und der Herausforderung, die man dann aber auch spielerisch begegnen kann, die wir auch in der Nachhaltigkeitsherausforderung sehen.
Schön, ja. Vor allem hat er auch viel gemeinsam mit dir persönlich, glaube ich. Ne? Du bist ja auch so ein Werkler, glaube ich, oder?
Ja, er ist in einem Bereich angekommen, wo ich erst in wenigen Jahren sein werde. Also ich beschäftige mich mit etwas gröberen Sanierungsarbeiten. Also ich mache mich eher gerade, meine Herausforderung ist eher mit Lehmsteinen und Lehm mischen, also so ein bisschen im Dreck spielen, während er schon mit den feineren Arbeiten sich da beschäftigt. Also ich hoffe,
Da ergibt sich doch ein toller Austausch zwischen euch beiden, oder? Sei doch ehrlich.
Ja, wir haben schon einen guten Austausch und sein sehr Material, gut, was er bearbeitet, ist etwas leichter als mein Eichenfachwerk, mit dem ich mich beschäftige und meine Kettensägen zur Verzweiflung bringt. Aber von daher, nee, also toller Kerl.
Du, von Kettensäge kommen wir jetzt zur Schlussfrage. Und zwar nach dem Motto Play the Future möchte ich abschließend von dir wissen, wie können wir uns alle und ganz konkret für mehr Nachhaltigkeit in der Werbeindustrie einsetzen? Deine, wenn du magst, 3 Tipps.
An erster Stelle steht tatsächlich gerade eine Fortbildung, eine Weiterbildung für alle. Also sich mit den thematischen Herausforderungen, mit den Begrifflichkeiten, den Systemgrenzen, damit meine ich so Greenhouse-Gas-Protokolle, Scope 1, 2, 3 und solchen Geschichten da auseinanderzusetzen, was das bedeutet und was das für einen Unterschied macht, ne, wenn man Scope 3 Downstream jetzt im digitalen Werbebereich dazurechnet oder rausnimmt, grob gewürfelt hat oder irgendwie ernsthaft kalkuliert im Scope 1 und 2. Das sind alle Fragestellungen, die uns, glaube ich, persönlich wie beruflich in der Werbung nach vorne bringen können und werden. Dieses Wissen zu teilen ist dann auf jeden Fall der Punkt 2, also die Bildungsarbeit mit anzunehmen und auch, da meine ich jetzt nicht den erhobenen Zeigefinger und die missionarische Ambition, die dahinter sein muss. Das gilt das natürlich behutsam irgendwie auch zu transportieren, um da keine Ablehnungseffekte irgendwie mit reinzubringen. Aber nichtsdestotrotz nicht locker zu lassen, um zu sensibilisieren, dass wir eine ernsthafte Herausforderung an der Stelle haben. Und das Dritte dann, das Wissen natürlich dann umzusetzen in dem, ja, in jedem Bereich. Also ich möchte nochmal auch in den sozialen und inklusiven Bereich dann mit reingekommen und in den in die publizistische Verantwortung mit rein. Also die Gesellschaft ist so schnell und so wild im Internet und es wird von Hass über destabilisierende und desozialisierende Momente im Internet sehr viel einfach ja Schindluder getrieben und sich dann da auch mal dagegen zu stellen und zu sagen, einen qualitativen Standpunkt einzunehmen und eine gesellschaftliche Verantwortung auch in persona mitzutragen, das ist, glaube ich, etwas, was am Ende nicht nur sich selbst hilft, sondern auch den Nachhaltigkeitsambitionen auf vielfacher Ebene helfen wird und kann und wird.
Vielen Dank für unser Gespräch. Danke für deine Tipps, auch deine Impulse, Steffen. Und auch Ihnen danke fürs Einschalten. Gerne wieder in diesem Sinne auf Wiederhören und Play the Future.